Ja, ich habe eine PowerPoint mitgebracht, Gesichter der Verfolgung. Wir schauen, was weltweit geschieht. Was macht Open Doors eigentlich? Nun, es ist nicht nur Leid und Schmerz im Vordergrund, sondern auch Hoffnung. Und diese Hoffnung wollen wir vermitteln in vielen Ländern, wo wir die Christen treffen. Ich durfte in Nordkorea unterwegs sein, Äthiopien, Eritrea, Laos, Bhutan, Algerien, Saudi-Arabien, Ägypten, viele russischsprachige Länder. War, wo die Situation schwierig ist, da versuchen wir gerade Christen zu helfen, sie zu besuchen, zu sagen, du bist nicht alleine. Witwen zu besuchen, die ihre Ehemänner verloren haben. Menschen, die aus dem Gefängnis entlassen worden sind, weil die Pastoren sind oder eben für gewisse Vergehen, weil die Bibel verteilt haben, zum Beispiel in Laos oder in Bhutan, ins Gefängnis kamen. Uns ist wichtig zu zeigen, wir gehören zu der großen Familie Gottes, egal wo wir leben. 1. Korinther 12, 26, wenn einer leidet, leiden die anderen mit und wenn einer sich freut, so freuen sich die anderen mit. Gesichter der Verfolgung, was geschieht weltweit? Nun, das Ganze hat angefangen mit dem Bruder Andrew. Ich werde übermorgen nach Holland reisen wieder, daraufhin sehen wir uns wieder. Der Bruder Andrew ist 94 geworden. Ist nicht mehr im Reisedienst, ein verrückter Holländer, der angefangen hat, 1955 Bibel zu bringen nach Polen und Russland und so entstand Dienst von Open Doors. Ganz unspektakulär eine Person. Mittlerweile haben wir etwas über 1000 Vollzeitmitarbeiter und mehrere Tausende, die wir unterstützen in den Ländern, wo Christenverfolgung stattfindet, mittlerweile in über 60 Ländern. Und damals wurde Bruder Andrew bewegt von dem Bibelvers, der Schmuggler Gottes, das habe ich kurz vergessen, der Schmuggler Gottes als Buch und als Hörbuch habe ich hier meinen Büchertisch aufgebaut, dürfen Sie mir auch nach dem Gottesdienst Fragen stellen und vielleicht ja manch ein Buch so erwerben. Aber Berufungsvers vom Bruder Andrew, Offenbarung 3, Vers 2, wach auf und stärke das, was abzusterben droht. Viele Briefe im Neuen Testament sind von den verfolgten Christen für die verfolgten Christen geschrieben worden. Offenbarung entstand in einer Gefangenschaft. Kolosserbrief, Philipperbrief werden wir heute behandeln, schauen, was dort geschieht. Was können wir von den verfolgten Christen lernen? Was ist unsere Vision? Wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung ausrüsten und stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jünger zu machen. Was ist der Unterschied zwischen einem Kirchengänger und dem Jünger Jesu? Eigentlich sehr einfach. Die Jünger Jesu bezahlen den Preis. Das ist alles. Mit anderen Worten, uns wird was kosten, Jesus Christus nachzufolgen und an ihn zu glauben. Egal wo wir leben, egal welche Denomination wir angehören, wenn wir ernsthaft mit Jesus gehen, wird uns was kosten, ihm nachzufolgen. Das Bild habe ich gemacht im Irak. Wir im Irak und Syrien sind wir sehr aktiv, gerade wieder christliche Gemeinschaften zu stärken, zu trösten, Traumabegleitseminare zu machen für diejenigen, die Angehörigen verloren haben. Das ist ein Kreuz von einer Kirche, die angeschossen hat. Die Kirche war fast zerstört und trotzdem gab es dort Gottesdienste. Und das ist ein Zeichen, es gibt Gemeinde Jesu, die man nicht so sieht. Wir sprechen von sogenannten Secret Believers, also von Geheimgläubigen. Wir sprechen von Menschen, die nicht öffentlich ihre Gottesdienste veranstalten können. Im Irak vor 25 Jahren gab es 1,5 Millionen Christen. Zurzeit sind weniger wie 200.000 geblieben. Und wir wollen diese Menschen trösten, schützen. Wir wollen sagen, du bist nicht alleine. Wir kümmern uns um deine Familie, wir kümmern uns um deine Versorgung und wir erzählen, wie es dir geht in anderen Ländern, in der freien Ländern, hier wie in Deutschland. So, Weltverfolgungsindex ist wahrscheinlich manch einem bekannt, ist die Rangliste der Länder, wo die Christen am stärksten Verfolgung erleiden. Dieses Jahr zum ersten Mal seit 2002 Afghanistan auf Platz Nummer 1. Sonst von 2002 bis 2022 war Nordkorea das Land mit der stärksten Christenverfolgung weltweit. Übrigens, wir machen auch Reisen nach Nordkorea, wenn jemand sagt, wow, möchte gerne nach Nordkorea, also ist kein Witz, ist tatsächlich, dürfen Sie mit uns mitkommen. Ist eine der sichersten Reisen, die ich kenne, weil der Geheimdienst begleitet uns. Die wollen, dass es uns gut geht, die wollen das Beste vom Land zeigen, aber es ist tatsächlich schlimm, was in Nordkorea geschieht. Wir schätzen die Anzahl der Christen, die allein in Nordkorea in Arbeitslager oder Umerziehungslager, so werden sie genannt, eingesperrt sind, zwischen 50 und 70.000 Menschen, allein in Nordkorea. Wir besuchen dort Showkirchen, es gibt mittlerweile 4 diese Showkirchen. Also die Regierung bezahlt Schauspieler und Statisten, um Kirche zu spielen, um zu zeigen, dass Religionsfreiheit im Land vorhanden ist, aber die gibt es nicht. Und da können wir beten. Zwar ist es nicht erlaubt, aber wir dürfen. In der Kirche ist es nicht erlaubt zu beten. Ist auch interessant, oder? Das ist schon spannend, was in einigen Ländern so los ist. Aber uns ist wichtig, auch zu zeigen, wir sind da als Christen. Wir tragen Kreuz und Fisch. Wir wollen als Christen gesehen werden. Bis jetzt waren die Reisen sehr unkompliziert. Viele andere Länder sind Länder mit muslimischer Prägung, hat was mit dem extremistischen Islam letzter Jahre zu tun. Aber was uns große Sorgen macht, ist auch Indien, Platz Nummer 10. Mittlerweile leben dort zweitmeisten Muslime weltweit. Und das ist wichtig, dort auch einzusetzen, zu schauen, wie können wir Menschen dort erreichen. Auch dort gibt es immer wieder Angriffe auf christliche Kirchen. Und da ist zurzeit sehr viel los. Und besonderen Merkmal letzte zwei Jahre China durch sehr starke Überwachung und Kontrolle. Aber dazu brauche ich mehr Zeit. Vielleicht komme ich nächstes Mal, um mehr darüber zu erzählen. Uns ist wichtig, nicht nur Zahlen zu liefern, dass es die größte religiöse Gruppe, die weltweit verfolgt und diskriminiert ist. Das sind Christen. Aber es ist auch wichtig zu zeigen, Menschen, die leiden. Und darum, was sagen wir, das Gebet ist das entscheidend. Nicht jeder kann in diese Länder reisen, nicht jeder kann Menschen besuchen. Aber was wir können, im Gebet, die Gott anvertrauen. Und das ist äußerst wichtig, denn das, was wir nicht tragen können, das, was wir unsere Kraft übersteigt, das können wir Gott abgeben. Und das habe ich gelernt bei den Witwen in Nordnigeria, wo die ihre Männer verloren haben. Wir haben dort eine Kirche, wo 36 Menschen exekutiert worden sind, ermordet sind von Boko Haram in der Gemeinde. Nur Frauen und Kinder. Und die Frauen sagten, wir können diese Last nicht alleine tragen. Aber was wir können das Gott abgeben. Und er kann es für uns tragen. Und das ist wichtig, das, was uns zu viel ist, dass wir es Gott anvertrauen. Er wird für uns sorgen. Betet für uns. Ja, ich habe das bereits kurz erwähnt. Letztes Jahr weit über 4.600 Christen, die ermordet worden sind, allein in Nordnigeria, der Kontinent mit meisten Christen, die tatsächlich, wo die Menschen getötet worden sind. Und wir sprechen tatsächlich unmittelbar in Kirchengebäuden. Bei Ausüben religiöser Riten und Gottesdiensten. Und jetzt mittlerweile ist die Entscheidung bei vielen Ehepaaren, heute gehst du zur Kirche und nächsten Sonntag bin ich mit an einem oder zwei anderen Kindern dran. Dass wenn Anschlag geschieht, dass einer von uns überlebt, dass Kinder nicht ganz weise bleiben. Das ist Entscheidung, die äußerst schwierig ist und uns vielleicht auch ein bisschen so Atem raubt. Wie kann sowas passieren? Wie können Menschen das aushalten? Aber ist das tatsächlich möglich und wir wollen von diesen Menschen lernen. Blutiger Attentat auf Pastoren in Pakistan. Viele fliehen jetzt aus Afghanistan nach Pakistan, Tadschikistan, Turkmenistan. Wir haben dort sehr viele Schutzhäuser, wo die Christen aufgenommen werden können, damit sie überhaupt überleben. Und so Pastoren, die aufgenommen haben, Christen aus Afghanistan, wurden angegriffen. Das war Februar, Ende Februar. Einer von diesen Pastoren ist gestorben an Verletzungen, also angeschossen vor der Kirche. Demokratische Republik Kongo, auch da Anschläge auf Christen, ein Pastor, der ermordet worden ist, Evangelist, und die Frau war hochschwanger, als der Mann beerdigt werden sollte. Das soll in Afrika sehr schnell passieren, innerhalb wenigen Stunden werden Leute beerdigt, weil es einfach von der Hitze her und von dem nicht anders geht. Und die hat dann Wehen bekommen und hat eine Tochter zur Welt gebracht. Aber der Sohn, der 10 Jahre alt ist, konnte bei der Beerdigung dabei sein. Und er sagt, der Papa schläft und wir werden uns im Himmel sehen. Das ist das, warum wir auch zeigen wollen, Gesichter, Menschen, die leiden und trotzdem sagen die, wir bleiben dort. Unsere Aufgabe ist, Jesus zu bekennen, so wie unsere hier. Nigeria wieder, 24. Dezember 2020, fünf Brüder von Brethren Church, von der Brüdergemeinde, die zum Weihnachtsgottesdienst im nächsten Dorf unterwegs waren, wurden von Boko Haram angehalten und als sie ihren Namen gesagt haben, dass sie Christen sind, wurden sie von hinten erschossen. Und dieses Video wurde verbreitet, gerade in Weihnachtszeit in der Gegend dort, damit die Menschen Angst haben, zur Kirche zu gehen. Und das ist uns so äußerst wichtig, Gesichter zu zeigen. Menschen, die ihr Leben verloren haben, weil die unterwegs für Christus, für Jesus Christus waren. Und der nächste Schritt, Traumabegleitseminare für Frauen und Kinder, die ihre Angehörigen verloren haben. Dass sie nicht alleine bleiben, dass sie zur Schule gehen können, dass sie Unterstützung bekommen. Ich überspringe das ein bisschen. Ich durfte in Saudi-Arabien unterwegs sein, ein spannendes Land. Von 30 Millionen Menschen, die in Saudi-Arabien leben, schätzen wir die Anzahl der Christen, und wir sprechen von saudischen Christen, nicht von ausländischen Gastarbeitern, sondern von Saudis, auf ca. 200 Personen. Von 30 Millionen. Und trotzdem gibt es eine lebendige Gemeinde. Eine kleine, sehr vereinzelt, zwei, drei Leute, die sich treffen. Und ich habe hier ein Zeugnis von Nawal, von einer jungen Mutter, die sagt, mein Ehemann weiß nicht, dass ich Christin bin, aber für mich bedeutet, Jesus nachzufolgen, einen Preis zu bezahlen. Und die sagt, für mich bedeutet, zum Gottesdienst zu gehen, viermal im Jahr, für 5 Minuten, das ist ein Highlight. Denn mein Pastor ist der Arzt und ich darf ohne männliche Begleitung zum Arzt gehen. Und für 5 Minuten im Wartezimmer mit 2, 3 anderen Frauen, das ist mein Gottesdienst. Das ist das, was ich gerne tue. Ich weiß nicht, wie lange haben Sie heute gebraucht, zum Gottesdienst zu kommen? Was hat es uns gekostet? Ich habe wahrscheinlich die längste Anfahrt gehabt, so eine Stunde. Aber es ist tatsächlich. Lass uns schätzen und fröhlich Gottesdienste begehen. Jesus Ehre geben. Wir dürfen unsere Kinder mitnehmen, das Wort Gottes hören, lesen, laut singen. Wir wollen, dürfen ihn bekennen. Und das tun wir gerne. Und das tun die Menschen dort auch. Die wollen gerne Jesus Ehre geben. Aber es ist nur leise möglich. Spannendes Land. Ich muss weiter mit meinen Charts durchgehen, aber es ist wirklich interessant, was in diesem Land letzte Jahre passiert. Die Samia aus Ägypten, eine ganz mutige Frau, die vor 4 Jahren einen Weihnachtsgottesdienst überlebt hat, weil der Selbstmordattentäter hat sich in die Luft gesprengt. Über 70 Menschen starben, über knapp 300 Verletzte gab es im Gottesdienst. Ihr halbes Gesicht wurde weggerissen durch Explosionen und das Auge hat sie auch verloren. Ist zurzeit in Aachen, wird dort behandelt. Und die sagt, als ich wieder gehen konnte, ich setze mich auf den Platz in Kairo, war das in Ägypten, in meine Kirche, wo der Selbstmordattentäter Bombe gezündet hat, wo er saß. Und ich gebe Jesus Ehre, weil er so gut zu mir ist. Der hat mich am Leben gelassen. Und ich vergebe den Menschen, die mir das angetan haben. Ein Zeugnis einer Frau, die bereit ist, den Menschen zu vergeben, die sowas tun. Es ist ein Vorbild für uns, Menschen zu begegnen in Würde, Respekt und trotzdem mit Klarheit, dass wir Jesus Christus gehören. Ganz mutige Frau, ich überspringe so ein bisschen. Das ist ein Pastor in Eritrea, der seit 17 Jahren inhaftiert ist. Ich habe seine Kirche vor über 20 Jahren besucht in Asmara. Also eine Pfingstgemeinde war das und mittlerweile ist er seit 17 Jahren in Haft und sein Sohn sagt, ich bin 18 Jahre alt und ich kann mich an meinen Vater nicht mehr erinnern. Diesen Menschen gibt unsere Aufmerksamkeit, zu zeigen, wir gehören zu einer Familie Gottes, egal welche Sprache wir sprechen oder welche Denomination wir angehören, wir gehören zu Christus und das dürfen wir fröhlich tun. Ich überspringe so, die Zeit läuft so schnell. Gemeinsam verfolgte Christen stärken und ihnen beistehen. Dazu habe ich meinen Büchertisch mit einigen Infomaterialien, also sprich auch hier liegt aus die Zeitschrift, unsere Zeitschrift, die jeden Monat anders gestaltet wird, thematisch einfach anderes. Einladung zum Gebetshaus, sonst nach Kelkheim in Hessen. Und dazu natürlich unsere Zeitschrift, was von der Aktualität her ja, einfach wichtig ist, was weltweit geschieht. Und Bruder Erno sagte, lass uns nie müde, gleichgültig oder mutlos werden, solange so viele Menschen in unserer leidenden Welt auf unsere Unterstützung vertrauen. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen die Menschen unterstützen, die uns brauchen. Und wenn ich jetzt nun fragen würde, hat jemand schon wahrscheinlich von uns Zahnschmerzen gehabt, oder? Wenn sich ein kleines Löchlein in einem Zahn auftut, ist der ganze Körper nicht zu gebrauchen, oder? Wir können nicht arbeiten, wir können nicht singen, wir können nicht essen, wir können nicht schlafen. Dieses Mitleiden, Mitempfinden mit Brüdern und Schwestern in der Verfolgung ist von großer Bedeutung. Wenn wir über den Tellerrand schauen und sensibilisieren lassen für diese Thematik, nicht um uns einfach fertig zu machen, wie schlecht wir sind und was wir so nichts können, hier im Westen, nein, dass wir zu einer Familie Gottes gehören. Und ich bin froh, dass wir Geschwister haben auf der ganzen Welt, die einen Preis bezahlen, den ich wahrscheinlich so nicht bezahlen kann. Oder zumindest war ich bis jetzt nicht in diese Situationen, die Sie waren, obwohl manchmal die Reisen schwierig sind. Und wir haben Einreiseverbote in einigen Ländern mittlerweile, weil wir dort Menschen treffen und darüber berichten. Aber trotzdem bezahlen wir nie diesen Preis. Es gibt auf der Rückseite so eine Antwort-Ja-Karte. Ich möchte für verfolgte Christen beten. Und wenn man sie Namen und Adresse hier ausfüllt und dann Büchertisch dann lässt, Kugelschreiber liegen ja auch bei, so bekommt man jeden Monat die Zeitschrift zugeschickt, um für verfolgte Christen aktiv zu sein. Das können Sie nach dem Gottesdienst oder während des tun. Und genau, diejenigen, die über Livestream uns verfolgen oder Übertragung, können das abscannen und so landen Sie auf unserer Seite. Das ist kurz, was wir machen. Es ist sicherlich viel mehr. Ich habe nur etwas angeschnitten, aber wichtig ist, wenn einer leidet, leiden die anderen mit. Wenn einer sich freut, wenn einer freikommt, so freuen wir uns auch mit. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir haben jetzt ein kurzes Video von Outbreak Band. Wir nehmen sie immer wieder mit, oder Künstler nehmen sie mit in die Länder, wo Verfolgung stattfindet. Und das ist das Lied Die Ewigkeit. Und dann fahre ich mit der Predigt fort. Vielen Dank.
Leid ein Ende hat, und was ich mit den Augen sehe, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich weiß, ich bin nur zu Besuch, denn wahre Heimat gibst nur du. Deines Himmelreichs werde ich für immer bei dir sein. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterbe, Fokus auf die Ewigkeit, lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Sterben werde weit.
Ja, die Ewigkeit ist unser Zuhause. Und das ist gut zu wissen, dass es ist, wo wir Hoffnung haben und Stärke und Trost bekommen, dass wir fokussiert sind auf Christus, auf das, was er uns geschenkt hat, was er uns schenkt. Ich habe heute einen Brief aus dem Gefängnis für Sie, für uns. Philipperbrief 1, Verse 12 bis 21, ich lese sie laut vor und wir schauen, was wir daraus für uns nehmen können. Übrigens, 4 kurze Kapitel, kommt 14 Mal das Wort Freude vor, aus dem Gefängnis geschrieben. Erstaunlich, oder? Aus der Gefangenschaft und trotzdem voller Energie, Stärke und das begeistert mich. Menschen, die Leid erfahren, Menschen, die standhaft sind, Menschen, die alles durchlebt haben und irgendwie nicht unterzubekommen bekommen sind. Und hier so Paulus unterschreibt an die Christi, an die Philipper, das konnte genauso sein an Christen hier in Duisburg oder sonst wo. Also Brief aus dem Gefängnis. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, denn das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hatte sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei den manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkünden, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkündigen Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen mir, in meine Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass in einem wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil er für mich bietet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Es ist meine sehnlichste Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich keinerlei Hinsicht irgendwie beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, und auch jetzt in ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb sterben für mich Gewinn. Paulus sitzt im Knast und sprudelt vor Freude. Und ich habe mich gefragt, was ist der Grund seiner Freude? Was ist der Grund seiner Zuversicht? Gefängnis kann es wohl nie gewesen sein. Der ist ja eingesperrt, isoliert. Richter konnten es auch nie gewesen sein, denn sie wollen ihn zum Tode verurteilen. Ich denke, der hat kein gutes Essen im Gefängnis bekommen oder allgemein keine guten Zustände gehabt. Man denkt, vielleicht hat er gute Briefe, ermutigende Nachrichten aus den Gemeinden bekommen, die er gegründet hat, aber auch nie der Fall. Es spricht hier von den Brüdern, die sich an dem Evangelium bereichern. Schon erstaunlich. Es gab damals und es gibt heute. Menschen, die sich im Vordergrund stellen und nicht das Evangelium oder nicht die Botschaft von Jesus Christus. Aber es gibt auch solche, die es in richtiger Haltung tun. Menschen, die bereit sind, eben auch Preis zu bezahlen oder nicht sich im Vordergrund stellen. Was ist der Grund seiner Freude? Was ist der Grund seiner Zuversicht? Nicht Gefängnis, nicht eine Gemeinde, nicht eine Institution oder NGO, also die sich für die verfolgten Christen vielleicht einsetzt oder so, sondern der Grund und Zuversicht seiner Freude ist Christus selbst. Und das ist das Erstaunliche, das ist das, was bei uns Christen so anders ist. Wir können weggesperrt werden. Wir können mit Sanktionen belegt werden. Wir können mit Strafen belegt werden, wenn wir das Wort Gottes weiter sagen, verkündigen. Wir können, wie in Algerien zum Beispiel zurzeit, kaum eine evangelikale Gemeinde überhaupt offen ist. Alle sind gesperrt. Und ich habe in Algerien so ein interessantes Erlebnis gehabt. Wir haben eine Kirche besucht, mittlerweile 36.000 Muslime, die zum Christentum konvertiert sind. Wir sprechen von sogenannten MBBs, Muslim Background Believers, also komplett aus dem muslimischen Hintergrund. Und wir unterscheiden Kirche, die traditionell ist, die vor den Muslimen schon da war zum Beispiel, in Syrien, Irak, auch Ägypten, oder die sogenannten Muslime, die Christen geworden sind. Und das ist Unterschied. Denn als traditioneller Christ darfst du gewisse gewisse Vorteile haben. Du darfst dich treffen, du darfst Bibel besitzen und so weiter. Aber einer, der von einer vorherrschenden Religion zum Christentum konvertiert ist, gibt es immer Probleme. Und das ist schon erstaunlich. Und trotzdem, auch in Algerien feiern Leute Gottesdienst. Alle Kirchen sind geschlossen. Und ich habe besucht eine Gemeinde vor einigen Jahren, da war etwas freier. 200 ehemalige Muslime treffen sich in einer Garage, weil die kein Gebäude besitzen dürfen. Alle Abtrünnige sind, Verräter des Glaubens. 3 Stunden Gottesdienst. Laut. Fantastische Atmosphäre. Gebirge in der Kabelei. Und ich habe gefragt, wo tauft ihre Leute? Denn die öffentlichen Taufen sind nicht erlaubt. Die haben sich einen Kühlschrank besorgt. Legen den Kühlschrank um den Rücken, füllen das mit Wasser und haben über 200 ehemalige Muslime in einem Kühlschrank getauft. Funktioniert wunderbar. Der Gott hat Humor. Und man kann da freuen, Menschen sind bereit, ein Stück weiter zu gehen. Selbst wenn es verboten ist, die wollen Jesus bekennen. Aber öffentlich ist das nicht erlaubt. Erstaunliche Dinge, wo man sich schmunzelt. Das sind mehrere solche Begegnungen, die man immer wieder hat, wo die Leute bereit sind, Jesus nachzufolgen, trotz der gewisser Verbote oder Strafen. Christus ist mein Leben, sagt Paulus, oder wortwörtlich, mir, für mich ist das Leben Christus. Es gibt 3 Möglichkeiten, wie unser Christsein aussehen kann. Möglichkeit Nummer 1, wir stellen uns einen Kreis vor, innen drin ein Stuhl oder Thron, und auf diesem Stuhl, auf diesem Thron sitzt unser Ego, unser Ich. Ich selbst bestimme mein Leben als Egoist, als Mensch, der Jesus Christus nicht kennt, und ich weiß, was läuft. Alles läuft auf mich zu, ich bin ein absoluter Egoist. Möglichkeit Nummer 2, ab und zu ist Christus in meinem Leben präsent. Vielleicht am Sonntag, vielleicht mal auch in der Woche, wenn so vielleicht Hauskreis da ist oder Gebetsstunde, weiß ich nicht. Aber sonst übernehme ich Kontrolle in meinem Leben. Weil es ist bequemer so für mich. Es ist nicht so anstrengend. Möglichkeit Nummer 3 ist sehr einfach. Regierungswechsel hat stattgefunden. Jesus Christus sitzt auf dem Thron meines oder deines Lebens. Und das ist spannend. Da müssen wir uns jeden Tag neu entscheiden, ihm nachzufolgen. Und das wird was kosten. Es wird uns herausfordern, jeden Tag ihm nachzufolgen, zu sagen, du bist mein Herr. Christus ist mein Leben, mir für mich ist das Leben Christus. Wissen Sie was, die Freude und Zuversicht, die Paulus hatte, das war nicht seine eigene, nicht selbst produziert, sondern von Christus. Und das ist Geheimnis, wenn wir mit Christus verbunden sind, kann nur keiner stoppen, kann keiner uns was verbieten. Wir orientieren uns auf Christus. Und das ist das Geheimnis. Unser Haupt des Leibes Christi ist Jesus Christus. Wir sind Teil an diesem Leib. Wir sind Glieder am Leib Jesu Christi, egal wo wir leben, hier, sei es in der Ortsgemeinde oder in der weltweiten Gemeinde. So einfach hatte der Paulus auch nie gehabt. Der war ja auch nie so ein einfacher Typ. Obwohl er super Briefe geschrieben hat. Jeder hat von uns Charakter oder eben, wo wir aneinander reiben oder eben einander herausfordern. So gehört das auch in der Gemeinde, ist so. Und 2 Dinge, die mir hier auffallen im Text, die sehr interessant sind. Das steht im Vers 19, das ist die Fürbitte, das Gebet, Fürbitte. Hier steht Folgendes, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet. Der Paulus ist, dem geht's gut. Der sprudelt vor Freude und trotzdem sagt er, liebe Geschwister, in der Freiheit, Brief an uns in die Freiheit, er sagt, bitte betet für mich. Bitte tut Fürbitte für mich, dass ich durchhalte, dass ich weiter das Evangelium verkündigen kann. Bitte betet für mich. Fürbitte ist so entscheidend, deswegen betonen wir persönliche Beziehung zu den Christen, dass wir sie besuchen und dort vor Ort sind, aber auch Gebet für die weltweite Gemeinschaft, für die verfolgte und isolierte Christen. Das ist wichtig. Der 2. Punkt, die Kraft des Heiligen Geistes. Hier steht auch im Vers 19. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Er sagt, die Fürbitte und die Kraft Gottes. Nicht, dass Gott ohne uns nicht kann. aber er interessiert an unserer Beteiligung. Er möchte, dass wir uns investieren mit allem, was wir haben und sind. Ich habe früher bei Coca-Cola gearbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie Coca-Cola kennen. Wirklich? Ich habe mich immer wieder gefragt, wieso schafft Coca-Cola in jedem Land der Welt präsent zu sein und ihr Produkt zu vermarkten? Ich war in Pyongyang, in Nordkorea. Das Produkt ist dort verboten, aber das kriegst du. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen, aber die schaffen es. Und genauso in Riad oder in anderen Ländern, Städten, das Produkt ist vorhanden. Für uns ist wichtig, da wo die Gemeinde Jesu gibt, wo Christen leben, wir wollen die unterstützen, solange, soweit es geht. Und wenn wir nicht selber gehen können, schicken wir denjenigen, der dort vor Ort lebt und für diese Menschen sich verwendet. Es ist wichtig, dass wir diese Menschen nicht alleine lassen. Für mich ist das Leben Christus. Viele in unserem Land sind äußerlich frei, aber innerlich gefangen. Menschen, die Ängste haben, Menschen, die vielleicht isoliert sind oder alleine leben und keinen Besuch bekommen. Menschen, die vielleicht sich nicht trauen wegen der Pandemie oder anderen Ängsten auf die Straße, die komplett isoliert sind. Und wir als Gemeinde Jesu sind da, um diese Menschen zu trösten. Zu sagen, du darfst in diese Gemeinschaft mit ein Teil davon sein. Du darfst Jesus Christus annehmen. Letzte Bibelstelle, dann bin ich auch schon fertig mit meiner Ausführung. 1. Korinther 12, 26, das, was ich schon gesagt habe. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das für alle anderen ein Anlass zur Freude. Wir haben jetzt vor 2 Monaten eine Meldung gehabt. Wir durften 121 Schüler freikaufen von Boko Haram, damit sie wieder nach Hause gehen können zu ihren Familien. 10 Monate waren sie in der Gefangenschaft. Und das ist nur eine Gruppe, es gibt sehr viele andere. Einige sind jahrelang weg und kommen nicht mehr nach Hause. Oder die Mädchen kommen zurück, schwanger oder mit einem Kind, und dann sagen sie, wie kann ich dieses Kind lieben, das ist von einem Vergewaltiger. Und die christliche Gemeinschaft nimmt diese Mädchen nicht auf, weil die sehr konservativ in dieser Region sind. Wie können wir diesen Menschen helfen? Im Trost spenden, sagen, du bist nicht allein. 122 Schüler wurden entführt, 121 kamen zurück, einer blieb. Jetzt stellt euch vor, die Leute kommen aus deiner Nachbarschaft, ihre Kinder nach 10-monatiger Gefangenschaft kommen zurück, aber dein Sohn, deine Tochter nicht. Was macht das mit deiner Person? Das ist schwere Entscheidungen, die man dort zu treffen hat. Das sind Sachen, die uns wichtig sind, als uns wie als Leib Christi zu verstehen, dass wir füreinander da sind. Was lehrt uns dieses große Bild von dem Leib Christi? 4 kurze Statements. Zuallererst Demut. Demut. Warum? Weil keiner von uns kann alles, oder? Das ist wichtig. Deswegen gibt es Gemeinschaft, auch hier vor Ort und in der weltweiten Gemeinschaft der Christen. Keiner von uns kann alles. Wir brauchen einander. Punkt Nummer 2, gegenseitige Wertschätzung. Gegenseitige Wertschätzung. Wenn wir Leib Christi bilden, soll jeder hat von uns Gaben und Talente bekommen, um diese Gaben und Talente einzusetzen im Reich Gottes, sei es in der Ortsgemeinde oder in der weltweiten Gemeinschaft der Christen. Jeder hat Gaben und Talente bekommen und wir dürfen sie einsetzen. 3. Punkt, jeder von uns wird gebraucht. Jeder wird gebraucht. Schauen Sie mal, wenn wir unsere Gaben, unsere Talente nicht einsetzen im Reich Gottes, so fällt dem gesamten Leib Christi etwas. Das ist wichtig. Du bist herzlich willkommen. Sie sind herzlich willkommen, mitzuarbeiten, einzusetzen, die Gaben und Talente zum Wohle anderer. Übrigens, wir sind nicht dafür, um uns unser Ego groß zu machen, sondern um einem anderen Hilfestellung zu geben, zu helfen, zu motivieren, zu trösten. Äußerst wichtig. Jeder wird gebraucht. 4. und der letzte Punkt, miteinander fühlen und füreinander sorgen. Also wenn wir ein Leib Christi bilden, so kann mir nicht egal sein, wie meinen Brüdern und Schwestern in der Verfolgung geht. Deswegen sind wir immer wieder da, 2, 3 Jahre, ich hoffe, ich darf in 2, 3 Jahren wieder kommen, um dieses Thema neu zu sensibilisieren oder zur Jugend kommen. Und da, wir haben gute Programme für junge Leute, wie wir dieses Thema einfach weitergeben können. Aber wichtig ist, dass wir einfach das Thema nicht vergessen. Ich fahre weg und wahrscheinlich durch schöne Sommerzeit, durch schöne Sonneneinstrahlung und was alles so Schönes, vergessen wir. Uns geht's gut. Wir gehören, Sie und ich, wir gehören zu 7% der reichsten Menschen auf dieser Erde. Nur 7% der Gesamtbevölkerung weltweit haben gleich Chancen wie Sie und ich. Zugang zur Bildung, zum frischen Wasser. dass die Mädchen, Frauen zur Schule gehen können, ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht überall so. Dass wir jetzt ärztliche Versorgung haben, Religionsmeinung und Pressefreiheit, so umfassbar wie wir in Europa, in Deutschland das haben, gibt es nur wenige Menschen weltweit, die es können. Vielen Dank, dass ich dieses Thema vorstellen durfte. Denken Sie an die Zeitschrift, dürfen Sie gerne uns mitbeten, wenn Sie hier das Blättchen ausfüllen, ja, Antwortkarte, und ich stehe zu Gesprächen bereit. Ich spreche zum Schluss noch ein Gebet für verfolgte Christen und übergebe ich wieder an Gottesdienstleitung. Lass uns stille werden. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir im Namen Jesu Christi. Und wir danken dir, dass wir zu dem Leib Christi, zu der Gemeinde Jesu weltweit gehören. Wir sind deine Kinder und wir hören deine Stimme. Danke dir, dass wir heute uns sensibilisieren lassen wollen und einfach gehört haben, was weltweit geschieht mit unseren Brüdern und Schwestern. Danke dir, und wir respektieren und wir lieben diese Menschen. Danke dir für ihren Mut, für ihre Zeugnisse. Danke dir, Jesus Christus, dass du bei ihnen bist. Und danke, dass wir einfach einander segnen können, dass wir füreinander da sein dürfen. Selbst wenn wir nicht gehen können, können wir füreinander beten, Fürbitte tun, dass wir einfach einander nicht vergessen. So bitten wir heute die Gesichter und die Länder, die wir heute gesehen haben, Namen, die vielleicht, die wir gehört haben, dass wir für diese Menschen beten, Menschen in Saudi-Arabien und Nigeria, in Eritrea, Menschen, die alles vielleicht verloren haben und trotzdem fröhliches Herz haben, Menschen, die ihr Glauben authentisch leben und vielleicht anders ihre Gottesdienste feiern und trotzdem fröhlich sind. So lass uns von ihrem Eifer und ihrer Hingabe angesteckt sein. Durch deinen guten Heiligen Geist erinnere uns daran, dass wir Mitverantwortung haben. Wenn einer leidet, so leiden die anderen mit. Und wenn einer sich freut oder freikommt, so freuen wir uns mit. Danke dir, Vater, für jeden hier. Im Namen Jesu. Amen. Dankeschön.